Atemweg.
Bei der Vorbereitung dieser Ausgabe dachte ich, auweia, das wird ja eine staubtrockene Angelegenheit. Da soll ein Podcast rund um einen Laborwert entstehen. Thema dieser Ausgabe ist ja der Transferfaktor. Also einfach gesagt, die Messung, wie viel Kohlenmonoxid im Blut aufgenommen werden kann. Und so richtig spannend klingt das ja nun nicht wirklich. Jetzt aber nochmal ein freundliches Hallo und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören bei dieser Ausgabe. Bei jeder Folge Atemweg setzen wir uns in einem Vorgespräch mit unseren Gästen zusammen und das haben wir diesmal auch wieder getan. Und nach diesem Treffen mit Professor Friedrich Trinkmann und Dr. Sven Stieglitz wurde mir klar, dass es um weit mehr als, ich sag mal, bloße Laborkosmetik geht. Hier geht es um ein diagnostisch relevantes Werkzeug. Und welche Möglichkeiten sich mit diesem Werkzeug bieten, warum der Transferfaktor wichtig ist und der Stellenwert nicht hoch genug bewertet werden kann, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich, mir zugeschaltet aus der Thoraxklinik Heidelberg. Er leitet hier die Asthmaambulanz und ist im Bereich Pneumologie und Beatmungsmedizin geschäftsführender Oberarzt, Professor Friedrich Trinkmann begrüßen zu dürfen. Und aus Wuppertal ist uns zugeschaltet Dr. Sven Stieglitz. Er ist Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Intensivmedizin am St. Petrus Krankenhaus in Wuppertal. Und hier verantwortet er außerdem noch am St. Josef Krankenhaus das Department Pneumologie. Jetzt erstmal hallo an Sie beide. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo.
Hallo, wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir einsteigen, ich habe ja schon so ein bisschen skizziert und habe gesagt, es ist ein wichtiger Faktor. Das soll dann hinterher rauskommen. Aber bevor wir beim Fazit sind, lassen Sie uns doch nochmal ganz vorne anfangen. Die Grundlagen. Was ist das eigentlich, der Transferfaktor? Und wie bestimme ich diesen? Führen Sie uns doch nochmal durch die Basics.
Die Methode ist ja relativ alt. Die ist sozusagen Anfang letzten Jahrhunderts entwickelt worden von dänischen Physiologen. Das war ein Ehepaar. Heute weiß man, Frau Krog hat ein bisschen mehr dazu beigetragen als Herr Krog. Das Grundprinzip ist aber geblieben und hat sich seit den Jahren nicht verändert, auch wenn die Technik sich viel weiterentwickelt hat. Also wir haben heute Gasanalysatoren, die sozusagen sehr schnell die Gasgemische messen können. Wir haben einmal ein Kohlenmonoxid, was aufgenommen wird durch die Einatmung. Und damit das nicht zu viel ist, nicht zu hohe Konzentrationen erreicht werden von dem Kohlenmonoxid, macht man das heute nicht wie früher als Multiple Breath Washout, macht man sozusagen eine Single Breath Methode, das heißt, es wird einmal aufgenommen durch Luft anhalten, 8 bis 12 Sekunden etwa, man atmet dann Gas ein von Kohlenmonoxid 0,3% etwa. Es ist, glaube ich, im Zeitalter, Fred, du kannst mich korrigieren, gar nicht so wichtig, ob es jetzt wirklich 0,3 sind oder 0,25, weil die Gasanalysatoren das feststellen würden und dann berechnen könnten. Ja, und ich brauche dann sozusagen noch ein Tracergas. Das ist in der Regel Helium, muss es aber nicht sein. Also man kann auch ein anderes Tracergas nehmen, um sozusagen die Lungenvolumina zu messen. Und das Dritte ist natürlich, was man braucht, ist Sauerstoff. Das ist sozusagen im Gasgemisch auch enthalten.
Eigentlich ja gar nicht so kompliziert, sondern auch, wie Sie es gesagt haben, eine alte Methode, die natürlich verfeinert wurde heute mit moderner Technologie. Was ist denn dann, sagen wir mal, so ein bisschen die Herausforderung oder andersrum gefragt, wann sollte ich denn an so eine Messung denken? Also ist das sowas, weil es klingt so einfach wie, ja, wir machen mal den Blutdruck, also gucken wir auch mal den Transferfaktor an. Wie ist das einzuordnen, Herr Professor Trinkmann?
Dieser Wert, den wir Pneumologen wirklich alle lieben, kann ich, glaube ich, sagen, der gibt uns eben vielfältige Informationen über die Funktion der Lunge, die wir ja abbilden wollen. Also wir befinden uns ja hier sehr tief in der Bewertung der Lungenfunktion. Und ich möchte es vielleicht so einen Schritt zurückholen, dass wir mit der Lungenfunktion, natürlich mit der Spirometrie vor allem, aber mit der Bodypedismographie, die wir in Deutschland flächendeckend durchführen, ja primär Ventilationsparameter abdecken. Und da fehlt uns eben ein Parameter, der den Gasaustausch und die Diffusion abbildet. Daher kommt auch der Name, ja, der Diffusionskapazität, der umgangssprachliche. Ich finde den Begriff immer nicht ganz so glücklich und wir haben das gelernt, dass dieser Faktor eben viel mehr als nur die Diffusion abbildet und deswegen die Bezeichnung Transferfaktor. Das ist im Alltag natürlich manchmal ein bisschen verwirrend an der Stelle, aber das ist, meine Assistenzärzte wissen das, wenn sie ihre Briefe zurückkriegen. Ich korrigiere immer sehr liberal Briefe, aber da lasse ich mich immer nicht erweichen. Und Das ist, mag ein bisschen spießig klingen, aber der Hintergrund der Sache ist, dass eben der Transferfaktor nicht nur die Diffusion abbildet, sondern eben auch die anderen beiden Domänen des Gasaustausches, nämlich die Ventilation und vor allem auch die Perfusion. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt mit der Einbettung da, wo uns dieser, Sie haben es schon gesagt, eigentlich denkt man, so ein Thema ist eigentlich langweilig, aber es ist wirklich eine ganz wichtige Domäne, die uns in der vor allem fachärztlichen Versorgung der Pneumologie zur Verfügung steht.
Das heißt, ich kriege eine genauere Aussagemöglichkeit, das haben Sie schon gesagt, über die Ventilation, über die Perfusion kann ich genauer hinschauen. Und wann macht es denn Sinn, das zu messen? Also ist das was, wo Sie sagen, das möchte ich immer wissen, also wie die Ganzkörperplethysmographie oder sowas, das sollte ein Standard sein? Oder wann, aus Ihrer beiden Perspektive, ist es eben notwendig, da mal hinzuschauen?
Ich denke, es gibt Erkrankungen, da ist es notwendig, das mitzumachen in der Routine. Da würde ich das COPD, den Raucher, das Emphysem sehen. Mhm. Das gehört zur Evaluation dazu. Und dann gibt es natürlich Erkrankungen, von denen ich noch gar nicht weiß, liegt wirklich eine Erkrankung vor oder sind das einfach nur radiologische Befunde? Also es gibt ein CT, es gibt ein HRCT, wir sehen viele Veränderungen in der Lungenstruktur und wissen immer nicht, hat das jetzt eine klinische Bedeutung oder nicht für den Patienten. Und da kann der Transferfaktor eben ein Parameter sein, der sehr früh anspringt, früher als eine Spirometrie beispielsweise. Wichtig ist nur, das hat Frederik ja gerade nochmal betont, es wird nicht nur die Diffusion alleine gemessen. Und das kann man ja auch sehr leicht verstehen, wenn man sich vor Augen hält, wie die Messung zustande kommt. Das Kohlenmonoxid muss ja in die Atemwege rein, das muss in die Alveolen rein. Auf dem Weg dahin kann jede Menge passieren. Es können Dyslektasen, Atelektasen sein, da kommt es gar nicht rein. Das muss sich in den Alveolen verteilen, es geht über die Membran irgendwie rein, bevor es dann letztendlich irgendwann auch mal diffundieren muss. Mhm. Also das sind sozusagen viele Veränderungen, die dann Einfluss haben und auch was ich dann in einer CT vielleicht sehe, sind dann letztendlich nicht nur Veränderungen, die die Diffusion betreffen, sondern vielleicht auch die Verteilung, einfach die Gasverteilung. Aber da kann ich sehen und vielleicht in der Spirometrie noch nicht. Hm. Also ganz großer Stellenwert, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist das für uns die interstitiellen Lungenerkrankungen, zum Beispiel auch bei den ganzen assoziierten Formen, bei den Rheumaerkrankungen, bei den Systemsklerosen, wo wir wissen, die Lunge ist oft beteiligt, aber im Screening muss ich erstmal herauskriegen, ist sie wirklich für den einzelnen Patienten beteiligt oder eben nicht.
Jetzt muss ich mal ganz laienhaft fragen, ich nehme das mal raus, weil ich ja kein Mediziner bin, sondern nur der Moderator. Wenn Sie sagen, wir können das gut erkennen und wir können differenzialdiagnostisch dadurch was erkennen, ist die Interpretation, muss ich dafür nach Wuppertal zu Dr. Stieglitz kommen oder nach Heidelberg zu Professor Trinkmann? Oder ist das gang und gäbe in der fachärztlichen Praxis, dass ich das auch richtig interpretieren kann?
Der Transferfaktor, wenn ich das vielleicht schon mal so ein bisschen vorab schicken darf, ist von den Lungenfunktionsparametern glücklicherweise der am leichtesten zu interpretierbare, kann man, glaube ich, behaupten, weil es im Wesentlichen zwei Parameter gibt, die ich mir anschaue mit Grenzwerten. Können wir sicherlich auch nachher nochmal im Detail drauf eingehen. Die Bewertung ist auf jeden Fall dadurch, dass es zwei Parameter sind, deutlich einfacher als bei vielen Lungenfunktionswerten. Wir haben ja alle noch diese Bilder aus unseren Studienzeiten im Kopf und diese riesigen Tabellen, die man im Übrigen, der Relativsatz sei mir erlaubt, eigentlich gar nicht brauche, um die Lungenfunktion zu bewerten, weil das ist eigentlich vollkommen ausreichend, wenn man die Grafiken zur Verfügung hat für die meisten Fragestellungen. Und beim Transferfaktor, das ist genau andersrum. Da habe ich wirklich zwei Werte im Wesentlichen, auf die ich mich fokussieren kann und dann eben ablesen kann, ob Einschränkungen vorliegen oder nicht. Und Sven hat es ja auch schon erwähnt, vor allem auch frühe Veränderungen. Beim Emphysem, beim Lungenemphysem zum Beispiel, gibt es keinen Parameter der Lungenfunktionsdiagnostik, der so gut mit dem Emphysemausmaß korreliert und dem mir zusätzlich auch noch Informationen über Verteilungsstörungen beispielsweise liefern kann. Und da liegt eben eine der ganz großen Stärken, also auch in der Einfachheit der Interpretation.
Das habe ich verstanden, einfach zu interpretieren. Jetzt haben Sie es eben ja angesprochen, es gibt da Grenzwerte. Lassen Sie uns doch einen Moment hier bleiben und mal hinschauen. Wie sieht's hier genau aus? Wie sind diese definiert?
Lungenfunktionsparameter generell unterliegen ja verschiedenen Einflüssen, also im Wesentlichen Alter, Geschlecht, Ethnie sind wichtige Einflussfaktoren für viele Lungenfunktionsparameter und so ist es natürlich auch beim Transferfaktor. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten und klassisch habe ich Normwertgleichungen, bei denen ich einfach den gemessenen Wert in Prozent des Sollwertes, den ich aus dieser Formel berechne, ausdrücken kann. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Die andere und statistisch etwas modernere Version ist, dass ich Modelle verwende, die mir dann sogenannte Z-Scores, also das hängt letztlich mit der Verteilung der Normwerte zusammen, verwende. Und da bekomme ich letztlich genauso auch Abweichungen. Also ich kann zum Beispiel sagen, 80% des Solls ist noch normal und 60% ist pathologisch, also ist einfach ein scharfer Grenzwert. Und bei den Z-Scores funktioniert es genauso da. Mit den Z-Scores gebe ich sozusagen die Anzahl der Standardabweichungen an, von denen dieser Wert vom Mittelwert oder vom Sollwert abweicht, je nachdem, wie man es betrachtet. Also das heißt, ich bekomme da auch einen Grenzwert, ganz konkret 1,645. Und wenn die gemessenen Werte eben darüber oder darunter liegen, dann rede ich von pathologisch oder eben nicht pathologisch. Also das heißt, ich habe zwei Konzepte, Z-Scores und Prozent des Sollwerts. Ich muss immer korrigieren und ich kann eines dieser beiden Konzepte verwenden. Und die Z-Scores, die bieten mehrere Vorteile. Also ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, die Sollwerte zu verwenden. Überhaupt nicht. Es sind auch sehr verbreitet. Aber es gibt auch einige Vorteile, die die Verwendung der Z-Scores beinhalten. Und das ist zum einen, dass diese Scores standardisiert sind und deutlich besser vergleichbar, weil eben die Streuung der Werte in der Referenzpopulation berücksichtigt sind, während es bei dem Prozent des Sollwerts nur einen einzelnen Vergleichspunkt gibt. Das heißt, wenn ich Z-Scores verwende, dann kann ich besser vergleichen zwischen verschiedenen Altersgruppen, Geschlechtern, Körpergrößen, aber auch longitudinal ist die Vergleichbarkeit eben besser. Der zweite Punkt ist, Abweichung im Alter kann ich deutlich leichter erkennen, weil die Variabilität der Lungenfunktion mit dem Alter auch zunimmt, also die Streuung, die Spannweite ist im Alter einfach deutlich höher. Deswegen kann es eben sein, dass ein bestimmter Abfall in Prozent des Sollwerts beim älteren Menschen noch normal ist, während er bei jüngeren Menschen pathologisch ist. Das gleiche Problem haben wir, wenn wir zum Beispiel diesen fixen Grenzwert beim Tifano-Index verwenden. Dann erkenne ich eben junge Patienten nicht, beziehungsweise habe Überdiagnosen von CPD bei älteren Menschen. Also das ist genau die gleiche Mathematik dahinter. Dann gibt es natürlich auch immer Verzerrung bei Extremwerten. Also wenn ich zum Beispiel in die Extrembereiche gehe, extrem große Menschen, extrem kleine Menschen, Übergewicht und so weiter, das sind Themen, aber auch extreme Lungenfunktionswerte. Also da sind diese Z-Scores oder das Konzept einfach deutlich robuster. Und der letzte Punkt, der aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz großer Vorteil ist, dass es eben eine sehr, sehr einfache Interpretation gibt, weil ich eben in x-facher Standardabweichung rechnen und dieser Wert ist immer gleich. Also ich kann eben diese Definition 1,645 und dann geht es eben nur darum, ist größer oder kleiner pathologisch, aber ich muss mir jetzt nicht merken, ist es 80%, 60% und so weiter. Also ich habe immer den gleichen Wert, egal was ich tue. Das macht die Interpretation natürlich einfach, wenn gleich man natürlich ehrlicherweise sagen muss, wir sind es alle nicht gewohnt, mit diesen Standardabweichungen umzugehen und das macht es dann natürlich vielleicht am Anfang auch so ein bisschen klobig, möchte ich sagen, aber wie gesagt, mathematisch, statistisch bietet die Verwendung der Z-Scores eben einige Vorteile. Und das darf ich abschließend noch sagen, für den Transferfaktor gibt es von der globalen Initiative für Lungenfunktion die sogenannten GLI-Werte, die von der Europäischen Fachgesellschaft im Wesentlichen auch vorangetrieben werden. Auch sehr gute Modelle, gibt Online-Rechner dafür. Die Gerätehersteller können das auch implementieren. Also ich muss da eigentlich nicht viel Aufwand betreiben. Und diese Werte sind eben auch gut und belastbar. Also es ist eigentlich leicht in den Alltag implementierbar.
Okay, also was ich schon verstanden habe, ist, ich habe da differenzialdiagnostisch ein einfaches Werkzeug, was klar abzulesen ist. Gibt es noch weitere Dinge, wo Sie sagen, da hat der Transferfaktor eine Aussagekraft in anderen Indikationen?
Es gibt Erkrankungen, wo man es nicht macht, weil es den Patienten geht es nicht gut. Das wäre vielleicht auch mal interessant bei einer Pneumonie. Aber es gibt Erkrankungen wie PAH, es gibt Erkrankungen wie Alpha-1, wo das ein wichtiger Wert ist. Es gibt ja Patienten, da weiß man, okay, die haben etwas Bronchiektasen, nie Raucher, aber die haben keine Obstruktion. Es gibt gar keinen Grund, jetzt eine Augmentationstherapie zu machen, aber ich muss die Leute nachverfolgen, ich muss regelmäßig Untersuchungen machen und da sehe ich den Transferfaktor als wichtigen Parameter, genauso wie bei der PAH, nicht nur bei der Erstdiagnostik, manchmal stolpert man so ein bisschen drüber, weil der Transferfaktor auffällig ist. Oder auch Patienten, von denen man weiß, dass die genetisch ein erhöhtes Risiko haben, PAH zu kriegen. Da weiß keiner so richtig, wie machen wir das Follow-up. Aber da würde ich auch sagen, da gehört unbedingt der Transferfaktor dazu. Das sind jetzt eher seltene Entitäten, aber wenn man jetzt auf häufigere Erkrankungen kommt, wie Lungenkarzinom, dann geht es um die Operabilität. Da spielt der TLCO halt auch eine wichtige Rolle.
Ich kann da auch noch zwei ganz praktische Dinge ergänzen zu diesen extrem wichtigen Aussagen, die Sven gerade gemacht hat, die ich auch genauso unterschreiben kann. Und zwei praktische Dinge, die ich da rausgreifen kann im Alltag, sind einmal auch Differentialdiagnostik des Asthmas und der CPD, der kann der Parameter helfen, weil ich möchte es mal so formulieren, wenn ich abnormale tiefe Werte habe, ich habe schon das Emphysem erwähnt, dann ist die Chance relativ hoch, dass da eine Parenchymzerstörung beispielsweise bei einer CPD zugrunde liegt. Mhm. Beim Asthma ist es so, da kann ich normale oder sogar hochnormale Werte haben. Das hängt mit der erhöhten Permeabilität der Membran, Entzündungsprozessen zusammen, die zu einer vermehrten Aufnahme sogar des Kohlenstoffmonoxids führen. Und so kann ich unterscheiden, also Patienten mit Verdacht auf CVD, die erhöhte Transferfaktorwerte haben, das geht im Prinzip nicht. Also ein paar kleine Caveats ausgenommen, also zum Beispiel eine Patient, die Hämoptysen haben, da kann natürlich mal mehr gebunden werden. Das kann dann falsch hoch sein, aber ganz platt kann man mal sagen, CPD, hoher Transferfaktor geht nicht. Das spricht dann eher für ein Asthma. Und vice versa sind Asthma-Patienten, können natürlich einen reduzierten Transferfaktor haben, aber gerade wenn ich deutlich ausgeprägte Reduktionen sehe, dann spricht es doch eher für die CPD. Spannend ist natürlich immer der Graubereich, ne? Da braucht man dann wirklich den Facharzt, die Fachklinik. Und so, um das Ganze zusammenzusetzen oder eben Patientenerfahrung auch. Also, aber da hilft mir das natürlich deutlich weiter. Mehr auch als zum Beispiel die Obstruktion, die ja bei beiden Erkrankungen da sein kann, die bei beiden Erkrankungen persistieren kann. Und gerade bei den Patienten sehe ich eben einen wichtigen Stellenwert im Alltag. Und der zweite Punkt, das hat Sven schon angesprochen, da auch ein Beispiel herausgegriffen bei der pulmonalen Hypertonie, die klar selten ist, aber die eben auch oft nicht erkannt wird. Mhm. Und eine Konstellation, die man im Alltag immer wieder sehen kann, gerade wenn man in größeren Kliniken arbeitet, ist, dass Patienten latent hyperventilieren, also noch nicht wirklich hypoxisch sind, aber eben verminderte CO2-Werte im Blut haben. Das sehe ich in der Blutgasanalyse. Das ist die andere Technik, die ich zur Beurteilung des Gasaustausches heranziehen kann. Und wenn ich diese Kombination latente Hyperventilation und Reduktion des Transferfaktors sehe, dann müssen bei mir die Alarmglocken angehen, weil dann ist da doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eben Perfusionsprobleme vorliegen, also zum Beispiel eine Pulmonalhypertonie, eine chronisch thrombembolische Pulmonalhypertonie, CTEPH, also seltene Erkrankungen, Sven hatte das gesagt, aber die kann man eben nicht sicher erkennen, aber eben deutliche Hinweise sehen, die man nicht überfahren darf. Und das sind zwei praktische Beispiele an der Stelle, die wir da, glaube ich, senden können, die nochmal unterstreichen, wie hilfreich dieser Parameter sein kann.
Jetzt haben wir über verschiedene Indikationen gesprochen. Und Sie haben ja auch gerade aufgezeigt, wie wichtig der Transferfaktor ist, weil das sind ja sehr ernstzunehmende Erkrankungen. In diesem Kontext nochmal zum Verständnis nachgefragt. Ich habe verstanden, wie wir die Grenzwerte definieren. Ich habe verstanden, dass der Transferfaktor eine Rolle spielt. Wann spielt er denn jetzt, wenn ich auf die Klinik gucke, bei Betroffenen eine Rolle? Also Stichwort Minimal Clinically Important Difference, MCID, also MCID ist ja diese Abkürzung, die ja sagt im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, wann ist denn ein Wert, ein Grenzwert relevant im klinischen Erscheinungsbild, beispielsweise mit Symptomen?
Da gibt es immer wieder Vorschläge zu den verschiedenen Erkrankungen. Wir wissen jetzt, wenn wir beim Transferfaktor bleiben, dass wir bei der idiopathischen Lungenfibrose Vorschläge haben, dass Unterschiede beim Transferfaktor von 2-6% als klinisch relevant angenommen werden. Bei der Systemsklerose sind das schon Werte von 5-10%, also ganz anders. Wenn man das jetzt streng nimmt, muss man sagen, naja, wenn man den sehr häufig misst, den Transferfaktor in kurzen Abständen, wenige Tage, wenige Wochen, Unterschied, da wissen wir, der kann etwas streuen, 3-4%. Wenn ich das länger strecke und mache das so alle paar Monate mal, dann können das durchaus Änderungen sein von 9%, was klinisch gar keine Bedeutung hat, sondern es schwankt. sodass man das, wenn man das jetzt darunter bricht auf die Lungenfibrosen und sagt, wie ist der Verlaufsparameter bei dem Transferfaktor, dass es eben schon gar nicht so einfach ist, wenn man sagt, naja, bei der Systemsklerose, wenn der Lungenfibrose hat 15%, bei der idiopathischen 2-6%, hat ein bisschen was damit zu tun, dass man eben auch weiß, die idiopathische Lungenfibrose hat immer einen Progress und die Systemsklerose weniger als 50%. Ja. Aber bei der COPD ist es viel schwieriger. Also es gibt klare Meinungen oder viele Vorschläge zu FEV1, aber zum Transferfaktor ist mir jetzt gar nichts bekannt. Ich weiß nicht, Frederik, weißt du etwas, wo da der Unterschied ist im Langzeittrend, im Langzeitverlauf? Was ist da klinisch ein wichtiger Unterschied?
Ja, auch aus meinem Bereich der Obstruktologie, also der Asthma-Erkrankung, der COPD-Erkrankung, ist es leider auch ziemlich dünn im Vergleich, insbesondere zu anderen Werten, sicherlich auch der Studienlage geschuldet. Es gibt so kleinere Untersuchungen, dass man um die 10% Veränderung bei schwerer und sehr schwerer COPD als klinisch relevant annehmen kann. Aber da werden wir sicherlich noch einige Studiendaten brauchen, um da verlässliche Aussagen treffen zu können.
Das im Ohr, was Sie gerade gesagt haben, müsste man ja denken, wow, super Tool, super Werkzeug, einfach anzuwenden, wir kennen uns damit aus. Aber wie sieht's denn aus? Wie wird's denn angewendet? Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, der Professor Trinkmann gerade in der Klinik. Kann das mal passieren, dass man vielleicht nicht so dran denkt? Wie sieht's im Versorgungsalltag aus? Wird der standardmäßig bestimmt, der Transferfaktor ist gang und gäbe? Gucken wir mal in die Niederlassung, schauen wir in die Klinik.
Ich denke, das ist in der pneumologischen Fachklinik schon ein Wert, den man standardmäßig mitbestimmt. Voraussetzung ist, der Patient kann das noch machen. Wie gesagt, so 8-12 Sekunden Luft anhalten ist halt die Hürde für die Schwerkranken. Die können es nicht immer. Deswegen fehlt auch in einer ganzen Reihe von Studien fehlt der Parameter oft, weil die Sponsoren sich nicht trauen, den mit aufzunehmen, weil sie sagen, naja, wir wissen nicht bei den Schwergradigen, ob die das noch machen können. Mhm. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Prognoseparametern. Wenn wir von der COPD sprechen, da gibt es den Bode-Index, der ignoriert die TLCO tatsächlich, auch in der neuen Fassung. Den Bode-Index gibt es für Survival, da kann man das Überleben von mit COPD ausrechnen. Auch da ist die TLCO nicht dabei, aber beim Gap-Index für die Lungenfibrose beispielsweise, die ja auch eine Einschätzung gibt über die Mortalität, da ist die TLCO mit drin. Also letztendlich gehört's immer mit dazu. Auch bei den Follow-ups, wo es wichtig ist, weil ich nicht weiß, hat der Patient eine Lungenfibrose, die progressiv ist oder nicht. Mhm. Also bei den rheumatischen Patienten gehört es dazu, bei den Systemsklerosen, bei den idiopathischen Lungenfibrosen. Wohl wissend, dass es keine Medikamente gibt, die zugelassen sind und die irgendeinen Einfluss auf die DLCO hätten. Ja, also alle Medikamente beeinflussen die DLCO schlecht und auch bei der PAH ist es interessanterweise so, es fällt uns klinisch auf über die DLCO. Zumindest alle Pneumologen, die PAH-Patienten betreuen, da ist das im 3-Monats-Visit üblich, die DLCO mitzubestimmen. Aber in den Studien stand überhaupt nichts mehr drin zu den TLCO. Also ich habe 10 Studien nochmal nachgehalten von zugelassenen Medikamenten. In keiner Publikation ist erwähnt, wie es in die DLCO. Ja. Hm.
Für die Zuhörenden, wir sind über Video hier verbunden und Professor Frederik Trinkmann nickt die ganze Zeit, also unterstützt das. Aber das ist ja spannend, wenn das in den Studien nicht stattfindet. Natürlich haben wir in der Klinik, ja, jetzt sind Sie ja beide in der Klinik, ja auch eine Form von Bias. Sie haben natürlich kränkere Menschen, die Sie da behandeln. Was ich jetzt gerade spannend fand, Sie haben gesagt, es gibt andere Indikationen, die gar nicht in der Pneumologie zu Hause sind. Findet denn die Messung des Transferfaktors, rheumatische Beschwerden, haben Sie eben angesprochen als Beispiel. Schaut außer den PneumologInnen noch jemand anders drauf? Wie ist da Ihr Eindruck, Professor Trinkmann? Und vielleicht auch noch einen Blick in die niedergelassene Praxis. Haben Sie da einen Eindruck, wie es da aussieht?
Die Vielfältigkeit dieses Faktors sieht man insbesondere auch daran, dass eben in der Rheumatologie Anwendung besteht, aber auch zum Beispiel bei der Verwendung von potenziell pneumotoxischen Medikamenten. Also ich bespreche zum Beispiel Chemotherapeutika in der Onkologie, die eben lungentoxisch sind. Da kann dieser Wert eben in der Beurteilung helfen, auch Toxizitäten zu erkennen, auch früh zu erkennen, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, also außerhalb der Pneumologie und natürlich bei einem Bereich, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten in den Kliniken, in der Thoraxchirurgie, indem ich eben die postoperativen Lungenfunktionswerte und den postoperativen Gasaustausch abschätzen möchte. Also auch für Chirurgen ist der Wert interessant, vielleicht nicht so sehr für den allgemeinen Viszeralchirurgen, aber sobald es an die thorakalen Organe geht, ganz sicher. Und da bestehen multiple Schnittstellen. Schade ist, und da kann ich auch wirklich nur noch mal hier auf der Tonspur das Nicken unterschreiben, dass wir leider in den Studien, vor allem international, sehr, sehr wenig einfach Verwendung für diesen Wert haben. Obwohl er, da haben wir jetzt auch schon wirklich viele, auch praxisnahe Beispiele gebracht, eben extrem hilfreich sein kann. Und wegen der Versorgungssituation, da haben Sie natürlich jetzt mit uns zwei die Kliniker aus dem Elfenbeinturm. Von daher wäre es jetzt so ein bisschen vermessen, da Vorgaben zu machen. Aber ich glaube, dass es eben immer in der fachärztlichen Diagnostik sinnvoll sein kann, auch für viele Erkrankungen. Das haben wir jetzt ja schon auch ausführlich dargelegt. Und ich glaube, dann kommt es natürlich immer ein bisschen auf den Einzelfall an. Auch Vergütungsthemen, die wir sicherlich noch irgendwie adressieren müssen.
Ja, lassen Sie uns dabei bleiben, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass Sie sagen, wir haben eigentlich einen aussagekräftigen Parameter, der findet in den Studien, aber interessanterweise, Herr Dr. Stieglitz, Sie haben es gesagt, extra nochmal nachgeschaut, irgendwie gar nicht so statt. Wie ist denn das jetzt in real life? Welche Rolle spielt der Transferfaktor? Findet der in Leitlinien statt? Also irgendwie einen Grund muss es ja dafür geben, dass er dann in Studien nicht dargestellt wird. Und es hat ja auch einen Grund, das darf ich jetzt ja verraten. Sie haben das Thema uns ja dankenswerterweise auch in den Podcast mit reingebracht. Wir sind ja immer offen bei Atemweg, weil der für Sie ja schon, da ist ja ein Bedarf. Also nehmen Sie uns doch mal mit in die Versorgungsrealität. Ich habe verstanden, wie wichtig der Faktor ist, was er kann. Aber wie sieht's denn aus jetzt in der Versorgungsrealität in Deutschland?
Ich kann gerne mal so mit meinem subjektiven Eindruck aus der Region beginnen. Mhm. Und da plaudere ich dann nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich, glaube ich, sage, dass bei den Patienten, wo die Indikation besteht und wo mir der Parameter weiterhilft, dass er da sicherlich gemacht wird. Also ich bekomme sehr häufig auch externe Befunde, wo der Parameter gemacht wird. Jetzt nicht bei jeder Verlaufskontrolle, da gibt es auch wenig Daten, ob das überhaupt erforderlich ist, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also jetzt mal solche onkologischen Beispiele, die ich schon gebracht habe, ausgenommen. Aber da würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wenn der Bedarf besteht, die Indikation da ist, dass es dann was ist, was der Facharzt auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Aber da würde ich mich natürlich auch, Sven, so ein bisschen in deine Region bewegen, beziehungsweise so den bundesweiten Blick. Wie würdest du das denn einschätzen bei dir?
Ich denke auch, das ist bei den Pneumologen gut verankert. Es ist auch sehr im Bewusstsein bei den Rheumatologen, die in Kliniken arbeiten. Bei den Niedergelassenen, ich glaube, die haben nicht so sehr die Systemerkrankung, die haben mehr so die Fingergelenke, sag ich mal, mit der Frage, ist es Rheuma oder nicht. Also die haben Systemerkrankungen nicht so im Fokus, aber die, die sehr mit Systemerkrankungen arbeiten, mit Systemsklerose, mit den ganzen Myositiden, wo immer die Frage ist, ist die Lunge befallen? Wenn ja, wie schlimm ist das? Und gibt es einen Progress? Ja, nein. Gibt es eine Indikation zu einer antifibrotischen Therapie? Da ist das auf jeden Fall ein Tool, den die Rheumatologen auch nutzen, leider auch nicht immer richtig interpretieren, weil manchmal ist es einfach der Rheumapatient, der raucht und dann geht der Transferfaktor runter und es ist das Emphysem und es ist nicht die interstitielle Lungenerkrankung. Sag mal, das läuft sicherlich da auch nicht immer ganz rund, wenn es nicht vom Facharzt beurteilt wird. Das muss ich leider mal so klipp und klar sagen. Aber was ich extrem wichtig finde, wir haben ja oft nicht so einen klaren Eindruck, wie schlimm krank ist der Patient, wie sehr liegt die Luftnot an der Lunge und nicht am Herzen. Und wir müssen alles geben, was wir haben. Und Transferfaktor ist ein Faktor. Wir können den Body machen, wir können die Spirometrie machen, wir haben den Transferfaktor. Wir können noch mehr, wir können die Impulsoszillometrie machen, die ist nicht teuer, da kann Frederik sicherlich noch viel mehr machen, aber es wird zu wenig gemacht, glaube ich. Ja, ich mache immer Werbung für den LCI, weil wir auch mit Studien uns da beschäftigt haben. Auch der ist nicht unbezahlbar, aber im Prinzip müssen wir uns ein bisschen angucken, wie die Kardiologen das Herz messen. Die machen eben auch mehr, außer nur Perkussion des Herzens. Mhm. Und wir müssen alle Technik, die wir haben, müssen wir sozusagen auf die Lunge bringen und dann verstehen wir auch besser die Patienten und ihre Symptome.
Aber dann drängt sich natürlich die Frage auf, warum machen wir es nicht? Was könnte der Grund dafür sein?
Ich glaube, ein Punkt, den man wirklich ansprechen muss im Gesamtkontext, ist natürlich, dass es eine Leistung ist, die ich erbringe und die natürlich auch irgendwie vergütet werden muss. Das ist jetzt kein riesiger Aufwand, aber es ist eben doch Aufwand. Und da haben wir leider die Situation, wenn ich jetzt mal an unser Kassensystem denke, also in der privatärztlichen Tätigkeit gibt es eine Ziffer nach GOE, wo ich die Single-Breath-Methode, die ja überwiegend angewendet wird, eben abgebildet habe und entsprechend abrechnen kann. Also privatärztlich ist das dann relativ einfach. Im gesetzlichen Rahmen wird es dann ein bisschen schwieriger, wenn ich Richtung GKV gehe, weil da wird ja über den sogenannten pneumologisch-diagnostischen Komplex dann gearbeitet und der fordert eben, dass eine Untersuchung aus dem Katalog durchgeführt wird und da ist eben die Bodyplethysmographie schon ausreichend, um diesen Komplex auszulösen und dann ist sozusagen alles, was ich dazu mache, ein Add-on, was aber dann im Gesamtkomplex untergeht. Wir haben ja so ähnliche Diskussionen mit dem FeNO, also mit dem fraktionellen exhalierten NO, was im Moment ja noch als individuelle Gesundheitsleistung abgerechnet werden kann. Und da ist natürlich immer die Sache, ne, was wird gemacht? Wenn ich Aufwand mache, muss es vergütet werden. Ja, das ist klar. Und das ist eben im GKV-Kontext dann relativ klar, dass eben, wenn der Komplex ausgelöst ist, dann habe ich damit erstmal Zusatzaufwand. Und Sven hat es ja auch schon angesprochen, mit Endpunkten, auch international ist natürlich im Moment schwierig, weil wir keine Studie haben, die klar zeigt, ich muss als Endpunkt TLCO-Verbesserung sozusagen sehen, auch wenn uns das im Alltag wirklich hilft. Und ich glaube, da liegen natürlich so ein paar Probleme, wobei ich glaube, da ist die gute Nachricht, jetzt haben wir sehr viele negative Sachen gesagt, aber ich glaube, die gute Nachricht ist, und die deckt sich ja offensichtlich auch bundeslandübergreifend, zumindest in unseren beiden Regionen schon mal, dass eben die Untersuchung doch auch unabhängig dieser Situation gemacht wird, wenn sie eben indiziert ist, weil sie eben so einen Mehrwert bietet und es dem Pneumologen klar ist, das würde ich dann so als positives Takeaway für uns alle mitnehmen.
Und das unterstreichen wir jetzt auch nochmal ganz dick, Sie haben recht. Vielleicht für unsere Zuhörenden zur Einordnung. Wir sind Anfang März, das heißt, die Bundestagswahlen waren gerade und es bleibt natürlich spannend, wie es im Bundesministerium der Gesundheit weitergeht. Und wer weiß, was wieder alles passieren wird und Vergütungsdinge neu geregelt werden. Vielleicht stellt sich die Situation in Bälde schon ganz anders dar. Ich wage da aber jetzt nicht weiter drauf einzugehen, sonst sprengen wir diesen Podcast und sind bei ganz anderen Themen. Ich habe es eben schon angedeutet, Atemweg lebt eben auch davon, dass Themen an die Redaktion rangetragen werden. Und Sie beide haben das Thema Transferfaktor an die Redaktion angetragen. Und wir können natürlich hier im Podcast ja Lust machen, sozusagen sich damit zu beschäftigen mit dem Thema, auch zeigen, wie wichtig er ist. Und das haben Sie ja jetzt schon sehr, sehr deutlich skizziert, wo die Bestimmung sinnhaft ist und warum sie sinnhaft ist. Jetzt will ich aber tiefergehende Infos haben. Wo kann ich mich noch weiter informieren, außer bei KI-Tools oder über eine Internetsuche? Hat jemand einen Tipp davon Ihnen?
Also ich kann Werbung machen für unseren Intensivkurs für innere Medizin, den wir einmal im Jahr machen. Da gibt es einen großen Part zur Lungenfunktion. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Da kann man sich auch online zuschalten. Ansonsten ist es für den Transferfaktor, finde ich, traurig. Ich kann gar nicht so richtig sagen, das ist die Publikation, da findet ihr gute Informationen. Und da muss man so sagen, Deep Core Suche machen und dann die Primärliteratur, ATS, EAS Empfehlungen anschauen. Gibt, glaube ich, auch eine Internetseite, Frederik, die vielleicht hilfreich ist fürs schneller Informieren.
Um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, darf ich da immer auf lungenfunktion.eu hinweisen. Das ist eine Seite, die mein Kollege und ich mal zusammen erstellt hatten, um die Lungenfunktion eben praxisnah beurteilbar zu machen, weil Sven hat es schon angesprochen, es gibt ganz tolle Fachliteratur, wo man wirklich tief reinschauen kann, fachgesellschaftliche Empfehlung, ATS, IRS und so weiter, aber da ist natürlich sehr, sehr schnell sehr viel Technik dabei und es ist aus, glaube ich, können wir uns pneumologischer Sicht auch hinstellen und sagen, es ist jetzt nicht erforderlich, dass man jetzt jedes Komma der Ingenieurswissenschaft dahinter versteht. Ich glaube, viele praktische Dinge, die wir jetzt schon ausgeführt haben, sind relevant. Immer die Gesamtzusammenschau auch, ne? Also die anderen klinischen Parameter, andere lungenfunktionelle Parameter. Und ich glaube, wenn man sich da eben dieses Bild macht, auch eben zu den Kursen geht, wo es um die Gesamtbilder ja auch geht, und das ist ja immer ein Zusammensetzen in der inneren Medizin auch, dann glaube ich, hat man da sehr, sehr gute Grundlagen. Und wie gesagt, man kann es technisch wirklich sehr, sehr detailliert betrachten. Also wir lassen uns zum Beispiel in der Lungenfachklinik auch die Kurven, also die Dilutionskurven letztlich der Gase auch entsprechend anzeigen, weil man daraus ablesen kann, ob das Manöver richtig durchgeführt wurde, ob Ventilationsprobleme und so weiter vorliegen. Das ist dann schon sehr, sehr speziell. Da gibt's, wie gesagt, sehr gute Fachliteratur für, aber ich glaube jetzt für einen Überblick und auch für die Bewertung, da ist man mit den genannten Quellen schon mit sehr, sehr gutem Rüstzeug ausgestattet. Die Interpretation ist ja auch relativ einfach. Vielleicht können wir da auch das Thema der Normwerte auch nochmal aufgreifen. Also da ist, wie gesagt, der Transferfaktor bietet da den großen Vorteil, dass ich eben nur zwei Parameter, die TLCO, den Transferfaktor als Rohwert vergleiche, beziehungsweise den auf das ventilierte Alveolarvolumen. Das sind Werte, die kann ich eben auch über die Tracer-Gase, die verwendet werden. Wir hatten eigentlich darüber geredet, bestimmt werden. Und mit diesen beiden Werten komme ich dann eben in der Interpretation schon sehr, sehr weit.
Sie haben es gesagt, da ist dann doch die Tabelle und die ist aber an der Stelle auch hilfreich. Keine bildliche Interpretation, sondern da dann eben genau mit den Grenzwerten arbeiten und dann eine eindeutige Zuordnung haben. Wir werden für die Zuhörenden die Internetadresse in die Shownotes packen. Brauchen Sie ja jetzt also nicht mitschreiben, falls Sie sich nicht merken konnten, auch wenn sie ganz einfach ist, lungenfunktion.eu. Und werden aber auch mal schauen, dass wir Links Ihnen noch zur Verfügung stellen und vielleicht auch noch Werbung für Herr Dr. Stieglitz, Sie haben es gesagt, für die Veranstaltung. Vielleicht können wir die auch noch in die Shownotes mit reinpacken. Wir haben 2025. Wenn ich mich jetzt mit Ihnen in, ich sag mal, 2027, treffen wir uns wieder hier zum Podcast Atemweg zur, ich weiß nicht, wie vielen Folge wir da mittlerweile haben. Und wir sprechen über einen Transferfaktor. Was würden Sie sich wünschen, wo wir da stehen oder worüber wir reden oder vielleicht auch nicht mehr reden müssen?
Ich kann vielleicht mal den kleinen Ausblick geben, dass wir ja auch eine fachärztliche Leitlinie für CBD bekommen werden, die die nationalen Versorgungsleitlinien eben an den für den Facharzt wichtigen Stellen entsprechend ergänzt. Mhm. Und wenn Sie jetzt über 2027 reden, also in 2 Jahren, dann sind diese Leitlinien sicherlich publiziert. Und die Frage ist natürlich bei Leitlinien noch immer, wie erfolgt dann die Implementierung in den praktischen und in den klinischen Alltag? Das ist natürlich immer das eine. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass der Faktor vor allem in der Differentialdiagnostik und in der Studienlandschaft eben die Bedeutung gewinnt, die ihm dazusteht. Das ist, wie gesagt, auch aus der globalen Perspektive natürlich eine Untersuchung, die jetzt nicht ubiquitär verfügbar ist. Das ist sicherlich ein Hemmnis. Das werden wir bis 2027 jetzt, glaube ich, nicht lösen, weil Sven hat es angesprochen, die Technik ist 100 Jahre alt. Also das jetzt in 2 Jahren zu lösen, das wäre schön, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen realistisch sein. Ja, Sie haben es angesprochen, natürlich die politische Komponente. Der Arzt sollte vielleicht an der Stelle schweigen, was die Hoffnung angeht, dass wir die Gebührenordnung dementsprechend angepasst bekommen in dem Zeitraum. Aber man darf ja trotzdem ja vielleicht auch diese Wünsche äußern, die wir, glaube ich, alle haben, was eben diese Situation angeht. Weil, wie gesagt, wenn Aufwand betrieben wird, dann sollte er entsprechend auch vergütet sein. Das wären jetzt so meine persönliche Zusammenfassung, wenn Sie mich jetzt für die nächsten 2 Jahre fragen.
Herr Dr. Stieglitz, und Ihre persönliche Zusammenfassung, wenn Sie jetzt, das ist ja gar nicht so weit weg, dieser Zeitraum. Die neue Leitlinie hätten wir auf jeden Fall. Was würden Sie sich wünschen, über was wir dann sprechen könnten?
Ich würde mir wünschen halt, dass die pneumologischen Funktionstests für den einzelnen Patienten, sag mal, breiter aufgestellt sind, dass das nicht nur die Spirometrie ist, dass es auch der Body ist. Da tun wir uns in Deutschland leicht mit. Alle anderen Länder tun sich damit schwer mit. Wir brauchen den Transferfaktor. Wir brauchen auch die Blutgase dazu. Das ist sozusagen das Leichteste. Aber wenn ich dann sage, naja, mach doch einmal Blutgase unter Belastung und das ist mir eigentlich egal, ob der Patient auf dem Fahrrad sitzt für 4 Minuten oder ob der eine 6 Minuten Wegstrecke macht oder einen Sit-to-Stand-Test oder was auch immer, dann kann man den Transferfaktor auch in seinen Auswirkungen auf die Blutgase bewerten. Also nicht jeder schlechte Transferfaktor macht unbedingt schlechte Blutgase. Das ist bei Verteilungsstörungen nämlich gar nicht der Fall. Und dann hat man nachher ein rundes Bild vom Patienten und kann den besser bewerten. Ja, und klar, Wunsch ganz oben von mir, dass man die Impulsoszillometrie mit integriert. Das ist, sag mal, technisch sicherlich das Kleinste, das mit einzubauen. LCI, weiß ich, die Geräte sind etwas teurer als iOS, aber ich sag mal, das wäre so ein bisschen die Zukunft. Dann können wir auch über abgeleitete Parametern aus dem LCI sprechen. Das Bild der Lunge wird sozusagen immer runder, was die eigentliche Funktion anbelangt.
Ja, das klingt doch spannend. Dann haben wir auf jeden Fall Futter, wenn wir uns in 2 Jahren wiederhören würden, denke ich, über das wir sprechen würden. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit und meine Eingangsmoderation aufnehmt. Ich fand es überhaupt nicht trocken. Danke, dass Sie den Transferfaktor so lebendig dargestellt haben. Und ich denke, auch unsere Zuhörenden gehen da mit. Danke an Fredrik Trinkmann und Sven Stieglitz.
Gerne.
Vielen Dank.
Und da bin ich nochmal.
Dieser Podcast ist entstanden, weil unsere beiden Experten das Thema Transferfaktor an die Redaktion herangetragen haben, weil sie es für wichtig und praxisrelevant halten. Wenn Sie Themen, Inhalte haben, die Sie hier im Podcast behandelt wissen möchten, dann freuen wir uns über Ihren Input. Einfach eine Mail an podcast.de@kesi.com mit den Dingen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Und wenn Sie keine Ausgabe Atemweg mehr verpassen wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie unsere Sendung abonnieren. Auf ein Wiederhören.